Heute sehen Sie den zweiten Teil der Lebensbeschreibung von Pater Gerion Goldmann, der im Jahre 1916 geboren wurde und im Alter von 8 Jahren 6 Geschwister hatte. Zu der Zeit war er Ministrant bei den englischen Fräulein in Fulda und diente da jeden Morgen um ungefähr 6 Uhr die Messe. In diesem Alter, als er gerade 8 Jahre alt war, starb seine Mutter. Und als er am nächsten Morgen mit verweinten Augen in die Sakristei kam, hatte die Schwester Solana, so hieß die Sakristeischwester, mit ihm großes Mitleid und sagte zu ihm: "Ich will ab jetzt deine Mutter sein." Der junge kleine Goldmann wunderte sich nur und sagte: "Wie kann eine Schwester, eine Ordensschwester, meine Mutter sein?" Aber dann gab sie ihm eine Tafel Schokolade und die ließ er sich sofort schmecken und dachte nicht weiter darüber nach. Doch dieses Versprechen, ich will ab jetzt deine Mutter sein, sollte für sein kommendes Leben eine folgenschwere Auswirkung haben. Im Alter von 9 Jahren begegnete ihm ein Japan-Missionar, der bei den englischen Fräulein in Fulda einen Vortrag über Japan hielt. Das hat den kleinen Karl Goldmann, den 9-Jährigen, dermaßen fasziniert, dass er am liebsten sofort am nächsten Tag schon mit ihm zurück nach Japan gegangen wäre. Aber der Franziskanermissionar bremste ihn und sagte: "Da bist du doch noch viel zu klein für." Der kleine Karl Goldmann war allerdings nicht dumm und nicht auf den Mund gefallen. Er sagte: "Ich bin der Größte in der Klasse." Ja, das hat den Japan-Missionar auch nicht überzeugt. Aber er sagte: "Wenn du wirklich nach Japan willst, dann bete doch täglich ein Gegrüßet seist du Maria, damit du wirklich irgendwann mal nach Japan kommst als Missionar." Gesagt, getan, der kleine Karl Goldmann versprach der Mutter Gottes, täglich ein Gegrüßet seist du Maria zu beten, und das hat er tatsächlich auch jahrzehntelang durchgehalten. Dann später ging sein Vater nach Köln und dort lieferte sich der herangewachsene Karl häufig mit den Nazis in den 30er Jahren Schlägereien, was zur Folge hatte, dass er sein Abiturzeugnis, das an sich sehr gut war und sehr viele Einsen, dass er dieses Zeugnis erst ein halbes Jahr später ausgehändigt bekam. Karl Goldmann trat dann bei den Franziskanern ein, studierte dann, machte da sein Noviziat 1 Jahr lang, studierte 2 Jahre Philosophie, und kaum hatte er sein Abschlussexamen als Philosoph in der Hand, wurde er einberufen zur Wehrmacht, und einen Tag später begann der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939. Als Theologe und Priesteramtskandidat wurde er von Anfang an immer schikaniert. Doch er nahm kein Blatt vor den Mund und ließ sich praktisch nichts gefallen von den Nazis. Und er und seine Kollegen, die Theologen, waren den Nazis in jeder Beziehung überlegen. Sie waren erstens geistig überlegen durch ihre gute Ausbildung, philosophisch und theologisch, aber auch sportlich waren sie in jeder Hinsicht überlegen, was die Nazis natürlich nur noch umso mehr in Wut versetzte. Als die Schikanen immer mehr zunahmen, meldete er sich freiwillig zur Front. Dort angekommen, stellte er fest, dass er bei der SS, der Nazi-Spezialeinheit, gelandet war. Und ohne dass er gefragt wurde, wurde er da eingegliedert. Er bekam dort die härteste Ausbildung, die man sich vorstellen kann. Und als es dann darum ging, ihn zu vereidigen, und zwar auf die Ehre des deutschen Blutes, verweigerte er den Eid. Und zwar zu dem Zeitpunkt war zufällig gerade der SS-Reichsleiter Himmler bei ihm in der Kaserne zu Besuch, und er verweigerte auch ihm ins Gesicht den Eid. Und da fragte Himmler ihn: "Wissen Sie eigentlich, dass Ihnen das den Kopf kosten kann?" Da sagte er: "Ja, dann erschießen Sie mich doch. Ein Eid, der nicht auf Gott geleistet wird, der ist ungültig. Auf den fühle ich mich nicht verpflichtet." Himmler hat es akzeptiert und hat ihn tatsächlich auf Gott vereidigt am nächsten Tag. Und nicht damit genug, Himmler garantierte ihm sogar schriftlich volle religiöse Freiheit. Und zwar jedes Mal, wenn er religiöse Bedürfnisse hätte. Und solche religiösen Bedürfnisse hatte Pater oder Vater Goldmann damals jede Menge. Er befand sich ungefähr 2 Jahre bei der SS. Schon bald wurde er ausgezeichnet für Tapferkeit vom Feinde, weil er Verwundete aus der Kampflinie herausgezogen hat und wurde dafür auch befördert. Dafür bekam er dann durch Befehl von Hitler 4 Monate Studienurlaub. Dann im Laufe der Zeit wurde er als Dolmetscher in Frankreich eingesetzt, aufgrund seiner guten Sprachkenntnisse. Dort konnte Goldmann viel Gutes tun. So hat er zum Beispiel häufig Todeskandidaten, die auf der Erschießungsliste der Nazis standen, vorgewarnt, sodass sich diese absetzen konnten und verstecken konnten. Oder bei Rekrutierungen des Militärs in Frankreich warnte er häufig die Dörfer vor, sodass sie viele, den größten Teil ihrer Benzinreserven beispielsweise und Nahrungsreserven verstecken konnten und damit überleben konnten. Auch kaufte er große Mengen an Rosenkränzen und Kreuzen, die in Deutschland nicht mehr produziert werden durften, in Frankreich und schickte sie ebenfalls mit SS-Sonderpost, geheime Dienstsache, nach Deutschland. All diese Sachen hätten ihn, wenn sie herausgekommen wären, sofort den Kopf gekostet. Doch es kam nie heraus. Dann wurde er auf den Offizierslehrgang geschickt mit 300 anderen Offiziersanwärtern und er schloss diesen als Zweitbester ab. Und zwar nur deshalb als Zweitbester und nicht als Bester, weil er sich weigerte zu schießen. Denn er sagte, ich will ja Priester werden und ein Priester soll segnen und nicht schießen. Als dann die Beförderung anstand, wurde er am Vorabend zum Kommandeur bestellt mit den anderen Theologen und man sagte ihm, es ist jener klar, als SS-Offizier können Sie nicht mehr der Kirche angehören. Sie müssen aus der Kirche austreten. Das haben die Theologen natürlich verweigert und mit guter Begründung. Zum Beispiel, sie sagten einfach, wir wechseln unsere Religion nicht wie das schmutzige Hemd am Samstagabend. Daraufhin bekam er noch in der gleichen Nacht eine Anzeige als Verräter an Deutschland. Daraufhin schrieb Goldmann sofort eine 9-seitige Verteidigungsschrift und gab sie auf dem Dienstweg an den General und nach Berlin. Das hatte zur Folge, dass er als wehrunwürdig aus der SS entlassen wurde und zur Wehrmacht zurückversetzt wurde. Seine 9 Kollegen, die er auch aufgefordert hatte zu unterschreiben und die sich geweigert hatten aus Angst, dafür bestraft zu werden, die wurden im Folgenden alle in der ersten Kampflinie der Nazis vor Leningrad verheizt und kamen alle um. Seine Beschwerde war also seine Rettung letztlich. Dann kam er nach Russland als Wehrmachtsunteroffizier und auch dort, als er sah, wie man mit den Juden umging, die reihenweise umgebracht wurden, da druckte er die Hirtenbriefe des Bischofs Graf von Galen und verteilte sie an der Front. Auch das hätte ihn praktisch ständig das Leben kosten können, wenn das herausgekommen wäre. Was an ein Wunder grenzt, ist, dass er dort direkt an der Front fast täglich kommunizieren konnte. Einmal geriet er sogar hinter die Front zu den Russen und dort betete er mit einem russischen Priester. Und als ihn die russischen Soldaten dort entdeckten, wollten sie ihn sofort erschießen, da sagte der Pope, halt, das ist ein Franziskaner, den dürft ihr nicht erschießen. Und das hatte zur Folge, dass ihn die russischen Offiziere durch die Front schleusten und zurück nach Deutschland. Auch das war ein Abenteuer unglaublicher Art. Dann war er irgendwann an Ruhr erkrankt und schwer krank kam er nach Rosenheim. Dort wurde er von einem befreundeten Sanitäter ein halbes Jahr als krank geschrieben und als zu schade für die Front. Bei der Gelegenheit hat er auch einen Abstecher nach Dachau gemacht, in das KZ, wo 2800 katholische Priester gefangen gehalten wurden. Unter anderem auch sein franziskanischer Oberer aus Fulda. Er kam dort hinein, nur deshalb, weil am Tor zufällig gerade ein Kollege aus seiner SS-Zeit am Tor stand. Und während er dort im Lager war und sich alles anschaute und erschüttert war über die Zustände dort, wie schäbig und menschenverachtend man mit den Priestern dort umging, kam plötzlich Alarm und in letzter Sekunde konnte er das Lager noch verlassen. Als er nach Rosenheim in sein Krankenlager zurückkam, stellte er fest, dass sein Lager und seine Sachen durchsucht worden waren von den Nazis. Daraufhin sollte er einen Bericht schreiben über seine Erfahrungen mit den Nazis, was ihn dann vors Kriegsgericht brachte. Und er stellte fest, dass sie praktisch, die Nazis, alles über sein Leben wussten. Sie hatten alle seine offenen Ansprachen zu den Kameraden bei der SS, bei der Wehrmacht, alles war praktisch dokumentiert. Und er war praktisch schon ein toter Mann, weil so eine Gegnerschaft, wie er sich geleistet hatte, war halt lebensgefährlich zu der Zeit während des Krieges. Als er dann vor dem Kriegsgericht stand, merkte er, dass die Richter eigentlich auf seiner Seite waren und sie legten ihm die Äußerung, die er selber wirklich mal gemacht hatte, dass der Reichspropagandaminister Goebbels lügt wie gedruckt. Diese Äußerung wurde ihm als rhetorische Übertreibung ausgelegt. Und so ging es weiter. Alle seine Äußerungen, die er gegen die Nazis getan hatte, wurden ihm als rhetorische Übertreibung, als nicht so ernst gemeint, ausgelegt. Und die ganze Sache endete mit Freispruch. Eine völlig unglaubliche Sache, die also mit Glück schon nicht mehr zu erklären ist. Daraufhin kam er in Verbindung mit einem Mann, Adam von Trott, aus dem Außenministerium der Nazis, der ihn für den deutschen Widerstand warb. Der Bischof von Fulda ermutigte ihn zum Mitmachen und er brauchte nur ein paar Sätze auswendig lernen und diese bei bestimmten Leuten in Paris und Rom wiederholen. Dann ging er kurz mal nach seinem Freispruch vom Kriegsgericht bei den englischen Fräulein in Fulda beten, weil er gerade Zeit hatte und es ergab sich so. Und bei der Gelegenheit sprach ihn dann die Schwester Solana, die ihn ja als Achtjährigen praktisch geistig adoptiert hatte, sprach ihn an. Na, mein Bub, wie geht es dir? Betest du auch recht eifrig? Und er war natürlich etwas verdutzt, dass sie ihn ansprach mit Bub. Und da sagte sie, weißt du eigentlich, dass du nächstes Jahr Priester wirst? Betest du auch dafür? Und Goldmann sagte, die spinnt ja, das kann ja nicht sein, ich habe doch gar kein Theologiestudium. Wenn man Priester werden will, muss man 4 Jahre Theologie studiert haben. Und ich habe noch durch den Krieg bedingt überhaupt nichts an Theologie studiert. Da sagte die Schwester, das ist egal. Wer hat diese Gesetze gemacht? Ja, die Kirche. Ja, wer ist der Obere? Der Papst. Ja, dann kann der Papst das ändern. Der Papst kann solche Gesetze auch auflösen. Und dann sagte die, ich schicke dich zum Papst. Und Goldmann schüttelte so den Kopf und sagte, das kann nicht sein. Und sagt die Schwester, du hast keinen Glauben. Und dann verriet sie ihm, dass sie schon seit 19 Jahren betet, dass er nach 20 Jahren, also im Jahre 1944, zum Priester geweiht werde. Und sie erzählte ihm, dass sie seit 19 Jahren darum betet und mit dem Herrgott einen Vertrag geschlossen hätte. Und sie zeigte ihnen ein Heft, in dem sie aufgeschrieben hatte, wie sie selber und über 200 andere Beter in diesem Anliegen seit 19 Jahren beten. Und sie war so felsenfest und überzeugt, dass das auch eintrifft, dass er nur sprachlos war. Sie sagte dann, ich sorge dafür. Und dann, kurz bevor er dann abreiste, sagte sie noch, du musst zuerst zur Mutter Gottes nach Lourdes. Er hatte aber schon den Einberufungsbescheid für Russland, für die Ostfront. 5 Minuten bevor der Zug abfuhr nach Russland, wird er aus dem Zug geholt und versetzt nach Frankreich. Und zwar zufällig nach Südfrankreich in die Nähe von Lourdes, nach Pau, 20 Kilometer von Lourdes entfernt. Als er 14 Tage später in Lourdes tatsächlich ist, schreibt der Schwester Solana eine Postkarte. Und die wundert sich natürlich über nichts, sondern schreibt ihr eine Postkarte zurück und sagt nur, bete weiter, sei brav. Und diese Postkarte wird vor der ganzen Kompanie verlesen und alle lachen sich geradezu kaputt darüber. Dort in Pau hat er die Aufgabe, das Radio abzuhören von Marokko aus. Und eines Nachts hört er den Funkspruch, wir kommen bald nach Frankreich, um euch zu befreien. Das meldet er seinen Vorgesetzten und die nehmen das nicht ernst. Er hingegen überlegt sich, wo können die kommen? Und da fällt ihm auf der Landkarte eigentlich nur ein, die können nur in Sizilien landen, wenn die von Afrika aus kommen. Und sofort fängt er an, Italienisch zu lernen. Und obwohl er schon den Marschbefehl wieder nach Russland hatte und die Russland-Ausrüstung schon überreicht bekamen, hat er dann Italienisch gelernt. Alle haben über ihn gespottet. Als sie dann nach Russland fuhren im Zug, machten sie plötzlich in Genua Station und dort bekamen sie den Befehl, ihr kommt jetzt nach Süditalien. Sie mussten die Russland-Ausrüstung wieder abgeben und bekamen die Tropenausrüstung. Und so kam er nach Süditalien, nach Lucera. Und dort geht jetzt der heutige Film weiter.
Da müsste ich was Besonderes erzählen. Lucera, eine ehemalige Sarazenenstadt. Oh, interessant.
Ja, das war, glaube ich, die Stadt, wo Sie als Heiliger verehrt wurden. Ja. Das müssen Sie uns noch genauer erzählen.
Ich kam nach Lucera und da war kein Arzt mehr da. Eine kleine Stadt von etwa 20.000 Einwohnern. Ein Bischof natürlich. Neben Nest ist da ja ein Bischof. Eine große, schöne, alte Kathedrale und ein riesiges Kastell von Friedrich II. Gebaut. Eine Riesensache. Und weil kein Arzt da war, habe ich dann einen Zettel rausgehängt, Rotes Kreuz, und habe dann dort eine Krankenstation aufgemacht. Aber die Soldaten, die hatten ja keine Zeit, krank zu sein. Die hatten Wichtigeres zu tun. Und da kamen die Frauen mit den Kindern an. Mhm. Da habe ich die Kinder behandelt, habe die gespritzt und habe die verbunden und so weiter. Das wurde bekannt, da ist ein deutscher Doktor. Und dann kamen die scharenweise, die standen draußen. Und dann habe ich sie behandelt und dann war etwa 100 Meter entfernt eine kleine Kirche. Bin ich dahin, Pfarrer, ich möchte kommunizieren. Wann denn? Jeden Abend um 5:30. Da bin ich jeden Abend um 5:30 nach meinem Dienst, der war um 5 Uhr zu Ende, bin ich in die Kirche marschiert, habe kommuniziert, jeden Tag. Das ging natürlich durch die ganze Stadt. Der deutsche Doktor kommuniziert jeden Tag. Dann kam das Volk. Ich kam, war die Kirche schon voll. Das wollten sie doch alle sehen. Und dann hat mein Vater, das war ein Filou aus Berlin, der hat den Frauen gezeigt, Fotos, wo ich als Franziskaner abgebildet war. Oh, Il Santo. Ein Heiliger, Franziskaner Il Santo. Il Santo heißt in Italien ja
der Heilige.
Ja, nee, das ist bestimmt
der Antonius.
Antonius, nicht Franziskus. Und dann bin ich dahin, dann kamen die Frauen, ich soll die Kinder anfassen, ich soll die Kinder segnen. Ach, das war ein Theater. Und dann brachten sie alle was zu essen, und zwar diesen Ziegenkäse. Der ganze Zimmer war voll Ziegenkäse. Da sagt mein Fahrer zu mir, Herr Unteroffizier, ich war schon Feldwebel damals, Herr Feldwebel, was soll mit dem Käse, nee, ich war Unteroffizier, Käse machen. Den können wir nicht essen. Warum? Wenn wir den essen, dann fangen wir an zu meckern. Und in Deutschland ist Meckern verboten, kommt man ins Konzentrationslager. Also der war ein toller Kerl, der Berliner. Und dann habe ich das weitergemacht und dann kam Peter und Paul, Nationalfeiertage in Italien. Da denke ich, heute gehst du in die Kirche, in den Dom. Großer, schöner, mittelalterlicher Dom, Riesenkirche, fünf Schiffe. Und ich habe mich an die Wand gestellt, das ganze Volk voll mit Leuten. Ja. Da marschiert der Bischof ein mit seinem ganzen, marschiert der ein mit Kleidung da, die Leibwache.
Ministranten und
da ist die
Domkapitel.
Da ist es, die Papst gerade nichts dagegen, was die angehabt haben. Mit Krach, Musik. Eviva, 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 es lebe der Papst, es lebe der Bischof. Das war ein Theater. Ich denke, Jungs, wird das so eine Messe werden. Dann haben sie gesungen. Also wissen Sie, ich bin ja Kirchenmusikfachmann. Was ich da gehört habe an Kirchenmusik, da haben sie Engel nicht gefreut. Und dann denke ich, ja, wer machst du hier? Die Kirche ist gestopft voll. Ich kann ja gar nicht zur Kommunion gehen bei dem Beamten. Braucht er nicht, wurde keine Kommunion ausgeteilt. Typisch, typisch italienisch. Und da habe ich da gestanden. Keine Kommunion, war nichts da. Und dann war die Messe zu Ende und dann wieder der Krach. Eviva Ivesco! Und als der Bischof da rausmarschiert mit seinem Stab, mit seinem Hut, seinem Parteihut oben auf, gell?
Nee, Bischofs.
Ja, Parteihut. Wir nannten das Parteihut. Und da sieht er mich da stehen.
Sie sind ja etwas größer als die meisten.
Und da guckt er und redet. Und dann kommt er mit seinem Stab da durch die Leute zu mir hin. Steht vor mir, der Bischof. Und sagt zu mir, Eleisador, sind Sie der Heilige? Sag ich, wer? Eleisador? Sag ich, ja, ich will mal ein Heiliger werden. Aber das ist noch zu früh jetzt. Dann schreien die Leute, questo è davvero, davvero, der ist wirklich ein Heiliger. Ach, ich kann Ihnen sagen, davvero, davvero, el santo, der ist wirklich ein Heiliger. So, wenn man, jetzt weiß ich, warum die Italiener so viele Heilige haben.
Dann geht das etwas schneller.
Ja, und anschließend hat er mich zum Essen eingeladen und dann haben wir einen Spaziergang gemacht. Dann hat er Eis gekauft für sich und für mich. Und während ich mein Eis aß, aß er auch sein Eis und hat mit der rechten Hand immer den Segen gegeben.
So.
Echt italienisch, sowas. Und dann kam kurz darauf der schwere Kämpfe in Sizilien. Da wurden wir verlegt in die Kampfzone nach Sizilien. Und dort hatten wir ganz schreckliche Kämpfe.
Eines Tages hörten Sie plötzlich die Stimme eingraben.
Ich hatte Verwundete, liegen 30 Verwundete in einem kleinen Tal. Hab die versorgt, da war kein, der Arzt, die wären alle gefallen, war kein Arzt mehr da. Das konnte ich allein alles, die Sachen dort. Ein alter Sanitäter lernt das natürlich. Und dann habe ich die versorgt und verbunden und gespritzt. Dann war es nachts 11 Uhr, fast 12 Uhr. Ich war todmüde natürlich, den ganzen Tag gearbeitet mit den Verwundeten. Und habe mich dorthin gelegt und wollte schlafen. Und dann Bäumen natürlich im Freien. Dann hat man immer im Freien geschlafen, als Soldat. Und während ich da schlafe, höre ich plötzlich eine Stimme, sofort aufstehen und graben. Ich werde wach. Wer hat mich da gerufen? Ich rufe die Wache. Haben Sie es gehört? Nein. Da hat einer gerufen eben. Nein, nein, nein. Ich war Feldwebel. Nein, Unteroffizier. Herr Unteroffizier, das ist nicht wahr. Sag ich, wollte. Na gut, ich setze mich wieder hin. Es dauert 5 Minuten, da schreit die Zimmer ganz laut. Sofort aufstehen und ein Grab machen, ein Spitterloch machen. Ich stehe auf und schreie, wollt ihr mich verarschen? Der Soldat, redet man so. Ja, nichts. Ihr habt wieder geschrien. Nein. Da denke ich, halt, die Stimme, die hat mich gerufen, aber die hat ja Gerion gerufen. Die hat ja meinen Klosternamen gerufen, nicht meinen Taufnamen Karl. Da weiß doch keiner, dass ich Gerion bin. Die kennen mich ja nur als Unteroffizier Karl Goldmann. Ich setze mich dahin und denke, was ist da los? Und da ruft es zum dritten Mal, aber jetzt laut, Gerion, höchste Zeit, sofort ein Spitterloch graben. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Angst gehabt. Mir kam der kalte Schweiß raus. und habe dann in meiner Aufregung angefangen zu graben.
Um Mitternacht praktisch.
Ja, aber wie ein Idiot. Natürlich hatte ich gleich leider alles kaputt hier. Morgens um 5:30 kommt mein Pfarrer, der stammt aus Altenbeken, stammte der, in der Hafenstraße 12. Der hieß Paul Faulborn. Sagte, und was ist hier, was ist los? Sag ich, Faulborn, du hast 3 Kinder. Grab schnell noch. Warum denn? Ich erkläre dir das später, jetzt musst du graben. Dann kommen die anderen und sagten, Mensch, der Krieg ist ja schon gewonnen. Die Unteroffiziere arbeiten sogar. Und dann habe ich wie ein Idiot geschafft und der Faulborn, das war ein Arbeiter, daneben. Und da war 9 Uhr. Um 9 Uhr haben unten von dem Schiff die Sirenen krach gemacht. Und ich hatte nur ein Höschen an, gell? Und ich hatte hier in der Tasche das Allerheiligste. Ich habe da uns Allerheiligste bei mir gehabt in der Zeit. Mhm. Hab das da hingelegt. Jetzt will ich mein Hemd wieder anziehen. Da sehe ich da oben 10 Flugzeuge. Diese doppelrümpfigen, die Jagdflugzeuge, die ganz schlimmsten. Ich schreie, Alarm, Alarm, totenstill. Die hatten uns aber schon gesehen. Und dann sind die 10 Flugzeuge runter in das Tal und haben 20 Bomben abgeworfen. Ich war dann verschüttet natürlich auch. Nach einer halben Stunde haben sie mich gefunden. Ich habe jetzt noch da oben, habe ich jetzt noch Eisen da drin von dem. Und das ist was Schönes, was Interessantes. Ich lag also dort, wie sich das gehört als Soldat, da will man immer sehen, was los ist. Ich lag dann so auf dem Rücken und guckte da hoch. Und da denke ich, Mensch, du hast das Allerheiligste. Du musst dich rumdrehen. Das habe ich wirklich gedacht, damit das Allerheiligste geschützt ist. Und drehe mich rum mit dem Gesicht nach unten. Das habe ich noch nie gemacht beim Angriff. Ich habe so viele Angriffe mitgemacht, haufenweise. Man will sehen, was los ist. Und in dem Moment geht alles runter. Wenn ich so gelegen hätte, wäre ich fortgestickt. Weil ich aber so lag, konnte ich mit meiner Kraft mich hoch, dass ich einen Atemraum hatte. Und nach einer halben Stunde haben sie mich gefunden. Ausgegraben, da lebte ich noch. Und nach einigen Wochen, nach einigen Tagen kommt ein Brief. Ich habe die ganze Nacht in der Nacht nicht schlafen können. Ich habe die Nacht für dich gebetet. Ist da was passiert, Solana?
Schwester Solana.
Ich kann Ihnen sagen, das war ein Schlag.
Und wie viele haben von denen überlebt, die da gelegen haben?
2. In dem Teil? Der Faulborn und ich, sonst niemand.
Ihr Fahrer, die 2, die sich eingegangen
haben? Alles war tot. Alles, auch nicht nur tot, da lag ein Kopf da im Baum, da lag ein Bein, da lagen Füße, da waren halber, die waren nur noch Stücke.
Und 2 Überlebende, genau die 2, die gehorcht haben,
hab ich ja, die Stimme. Er und ich, wir 2. Aber das habe ich ja damals nicht x-mal, nicht nur einmal. Ich könnte ihn auch gar
so, diese Stimme meinen Sie, oder?
Ja, aber wo ich mit dem Allerheiligsten durchs Meer marschiert bin, das haben Sie gelesen. Mhm. Das war ja noch toller.
Pater Gerion, Sie waren zu der Zeit im Krieg noch kein Kleriker, also noch kein Diakon, kein Subdiakon oder auch kein Priester, noch nicht geweiht und haben trotzdem schon die Kommunion ausgeteilt, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Wie kam das?
Wir waren im Einsatz an der Nordküste von Sizilien und hatten täglich große Verluste durch Flugzeuge und durch Schiffskanonen, viele Tote und Verwundete. Und dann sagte ein Freund, Caritas-Rektor aus Bühl in Baden, du hör mal, du kannst doch Italienisch, besorg uns doch einen Priester. Das sind doch fast alles Katholiken hier aus Baden, waren die, dass die Beichten und Kommunion ziehen können. Und ich habe dann die Verwundeten eingeladen und bin nach Patti, in die Stadt, eine kleine Stadt gefahren, hat die Verwundeten dort übergeben und habe 2 Kapuziner getroffen. Ob sie mitgingen? Nein, wir sind alte Leute. Da oben ist ein Bischof. Dann bin ich darauf gefahren, den Berg, und habe dann den Bischof erlebt mit 2 Herren, die dabei saßen. die interessiert von oben, dass die Kampfsachen in der Ebene anguckten. Die haben das alles gesehen, was unten los war. Und da habe ich einen Bischof gebeten, er möchte mir einen Priester geben, der die Kommunion bringt. Ich sagte, wohin? Sag ich, an die Front. Die armen Leute, die sterben ohne alles, ohne Beichte, ohne Kommunion. Ich sagte, das geht doch nicht. Sag ich, das geht. Ich nehme den mit hier in meinem Auto und hoffe, dass ich ihn wieder zurückbringe. Ja, können Sie das versprechen? Sag ich, kann ich natürlich nicht. Wenn wir unterwegs erschossen werden, dann ist er im Himmel genauso wie ich hoffentlich da bin. Er sagt, ich kann Ihnen doch keinen Priester geben, in Todesgefahr. Sag ich, und wir da, wir sind alle in Todesgefahr.